Ja, ich wurde mal wieder hingelenkt zu Jonathan Kahn, was er schreibt über den achten Tag. In der Bibel können wir lesen in Mose 23, 39 von einem Laubhüttenfest. Und am ersten Tag steht da, soll ein Ruhetag sein und am achten Tag soll ein Tag der Ruhe sein. Es geht um das Laubhüttenfest, sagte er, doch daran ist etwas Merkwürdiges. Da steht, ihr sollt das Fest 7 Tage lang feiern und am achten Tag ist ein Ruhetag. Woher kommt bei einem 7-tägigen Fest der 8. Tag? Da gibt es keinen 8., sagt dann der Schüler. Da gibt es keinen 8. Tag. Ein 7-tägiges Fest hat keinen 8. Tag. Nein, sagte der Lehrer, und dennoch gibt es einen. 7 ist die Anzahl der Tage des Festes und der Schöpfungswoche. Was ist also der 8. Tag? Wenn der 7. Tag vom Ende handelt, wovon handelt dann der 8. Tag? Der Tag nach dem Ende. Ja, sagte der Lehrer, die 8 handelt von dem, was nach dem Ende kommt. Aber es kann doch nichts nach dem Ende kommen, oder? Es wäre nicht das Ende. Genau, antwortete er. Das ist der Punkt. Es widerspricht allem anderen. 7 ist die Anzahl der Tage in der Schöpfung. Doch 8 ist die Anzahl, die Schöpfung übersteigt, die aus der Zeit hervorbricht. Die Zahl jenseits aller Zahlen, der Zeit. In Offenbarung 10, Vers 6 steht, und die Zeit ist nicht mehr. Also die Zeit ist begrenzt und die Zeit hört auf. Was ist nach der Zeit? Die Unendlichkeit, oder? Dann gehen wir in die Unendlichkeit. Also was genau passiert am 8. Festtag? Das ist ein Geheimnis, sagte er. Er heißt Shemini Atzeret und bedeutet Sammlung. Der 8. Tag ist eine Sammlung. Das Laubhüttenfest ist der letzte von Gott bestimmten heiligen Tage. Das letzte Fest, es handelt also vom Ende, von den letzten Tagen, die Endzeit, sagte ich. Und dann kommt der 8. Tag. Man kann auch sagen, ein Neuanfang. Nach den Zeit, wenn die Endlichkeit aufhört, kommt ein Neuanfang und wir gehen in die Ewigkeit, oder? Und was passiert, wenn wir jetzt gerade in der Endzeit sind und es steht von einer Sammlung, da wird etwas gesammelt. Ja? Und es steht in Matthäus, können wir lesen, dass am Ende der Zeit wird er die Engel aussenden und die sammeln. Und die sammeln, da steht von der Ernte, das Ende der Weltzeit ist die Ernte. Und dann sendet er die Engel aus und die Engel, die sammeln. Und die sammeln Stroh und Heu und alles. Und die sammeln das Echte und das Unechte. Und die werden in verschiedenen Abteilungen gebracht. Und das ist, glaube ich, was wir jetzt gerade erleben. Da wird gesammelt. Ja, wir müssen nicht denken, wenn die Gemeinden so voll sind, dass das die Endzeit ist, wo die Urgemeinde und wo das Echte sitzt, sondern es kann gesammelt werden, da wird Heu und Stroh und dann wird Feuer da dran gebracht und es brennt. Und er ist gerade dabei zu sammeln und dann steht immer was in der Offenbarung, es steht in den Propheten, es steht sogar in den Evangelien etwas von dem Überrest. Da ist immer ein Überrest vorhanden. Das heißt, wir sind hier eine kleine Schar, aber vielleicht sind wir der Überrest. Überrest von dem, was gerade gesammelt wurde, die gesagt haben, ich gebe mein Leben vollkommen auf. Da gibt es einen Überrest und dieser Überrest ist die Braut und die sagt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern was ich lebe, lebe ich jetzt für ihn. Ich lebe nicht mehr mein Leben, sondern ich bin gestorben und ich bin auferstanden mit ihm. Und was ich jetzt lebe, lebe ich nicht mehr zu meinem Vergnügen, sondern lebe ich für Christus. Amen. Und deshalb muss man nicht danach gucken und traurig sein und denken, man, da wachsen die Gemeinden. Aber vielleicht sind das einfach nur Programmgemeinden, die einfach nur den Menschen dienen und nicht Gott. Und da fühlen sich die Menschen dann erstmal nur wohl, weil ihnen gedient wird. Da ist Kaffee trinken, da ist Gemeinschaft, da ist Geschwätz. Und da fühlt sich die Seele richtig wohl und die kann da rumbaumeln. Ja? Aber das ist nicht die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes, da ist das Feuer schon da. Und da ist schon im Lobpreis, wird etwas vom Spreu vom Weizen getrennt. Da ist ein Lobpreis, wo wir Gott anbeten und wo wir nicht einfach ein paar Lieder absingen, sondern wo wir Gott anbeten, wo wir hineingehen in die Anbetung. Und wo die Seele einfach aufgefordert wird, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Es geht darum, dass wir ihn anbeten und nicht ein paar schöne Lieder singen, wo unsere Seele so ein bisschen baumeln kann und wo man eine Kerze anmacht und sagt, oh, ist das schön. Sondern wir wollen ihn anbeten. Und er sagt, er hat eine Sehnsucht. Jesus spricht zu dieser Frau am samaritischen Brunnen und sagt, Gott hat eine Sehnsucht, er sehnt sich nach den wahren Anbetern, die ihm anbeten im Geist und in der Wahrheit. Geh mal in die Gemeinden, was beten die denn an? Die singen alte Choräle, die singen alte Lieder aus dem 17., 15. Jahrhundert und die singen diese Lieder und singen einfach nur ab. Und es ist kein Lobgesang. Wenn ich in der Kirche war, da dachte ich, was für ein Gejaule. Es klang nicht schön. Deshalb war die Orgel so laut, damit man dieses Gejaule nicht hört. Weil das war kein Lobgesang. Ja, es war kein Lobgesang. Und was ist denn im Geist und in der Wahrheit anbeten? Dann kommen Leute rein und die gehen auch meistens oft wieder weg, wenn sie nicht sich selber sterben wollen, weil die sagen, hier wird immer so viel in anderen Sprachen gesungen, aber ich kann gar nicht die andere Sprache. Also gehe ich wieder weg, gehe ich woanders hin. Gott ist dabei, er hat seine Engel ausgesandt und es wird sortiert. Und das heißt Sammlung. Der achte Tag ist eine Sammlung. Jetzt sind wir nicht im Laubhüttenfest, aber an diesem Laubhüttenfest, da stand Jesus am letzten Tag, das war dieser achte Tag, da stand Jesus auf diesem Laubhüttenfest auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir, denn ich habe Wasser des Lebens umsonst. Und da wurde Wasser ausgegossen. Und er sprach von dem Heiligen Geist, der ausgegossen werden soll. Das ist die letzten Tage, die wir hier erleben. Jesus will sein, sagt jetzt, er wird nochmal neu seinen Geist ausgießen. Und da werden Ströme lebendigen Wassers fließen von denen, die echt sind, von denen, die Ekklesia heißen, von denen, die Gott anbeten. Da wird die wahre, das ist die wahre Anbetung. Und wir werden ihn anbeten im Geist, das heißt, Gorobondoro se regiendo, warasseyando, warando, wanda. Das ist im Geist. Und in der Wahrheit heißt, da ist Jesus, er ist die Tür, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist das Wort. Ja, wir singen das Wort, wir singen die Auslegung, was der Geist sagt. Und er ist die Tür. Er ist die Tür. Und das ist wahre Anbetung. Und er sehnt sich danach. Er sehnt sich danach, dass die Gemeinde endlich anfängt, ihn anzubeten. Im Geist und in der Wahrheit. So, das bedeutet dieser achte Tag. So, ja, sagte der Lehrer, die Acht handelt von dem, was nach dem Ende kommt. Alles, aber es kann doch nichts nach dem Ende kommen, oder es wäre nicht das Ende. Genau, antwortete er. Das ist der Punkt. Es widerspricht allem anderen. Sieben ist die Anzahl der Tage in der Schöpfung. Doch acht ist die Zahl, die die Schöpfung übersteigt. Die aus der Zeit hervorbricht, die Zahl jenseits aller Zahlen, die Zeit jenseits der Zeit. Und die Zeit wird nicht mehr sein. Also war genau, was genau passiert am achten Festtag. Das ist ein Geheimnis, sagte er. Es heißt Shemini Atzeret und bedeutet Sammlung des achten Tages. Das Laubhüttenfest ist der letzte von Gott bestimmten heiligen Tage, das letzte Fest. Es handelt also vom Ende von den letzten Tagen, die Endzeit. Er ist der allerletzte von Gott bestimmte Tag, der geheimnisvolle Tag. Diejenigen, die zu Gott gehören, gehören dem achten Tag an. Und wenn die Schöpfung endet, werden sie in ihn hineingehen. Der Tag jenseits aller Tage, wenn das Endliche dem Unendlichen weicht und es keine Begrenzung mehr gibt. Das Zeitalter, jenseits aller Zeitalter, die Ewigkeit. Er hielt einen Moment inne, bevor er fortfuhr, und noch ein Geheimnis. Welches? Wer im Geist lebt, kann jetzt schon teilhaben an dem achten Tag. Wir sollen aus dieser Endlichkeit aussteigen. Wir sollen nicht mehr auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Das ist, was Bernd letzte Woche richtig super hier gepredigt hat. Jetzt schauen wir nicht mehr auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Wir gehen hinüber in den nächsten Tag, in den achten Tag, in die Zeitlosigkeit, in die Ewigkeit. So, gehe über das Ende hinaus, über dein eigenes Ende. Dann wirst du es herausfinden. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Hiob sah den Tag des Herrn und erfreute sich. Hiob sah diesen Tag und rief dann aus, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er sah in die Endlichkeit hinein. Er sah über die Zeit hinaus. David sah den Tag des Herrn und hat gesagt, ich bin gewaschen durch das Blut Jesu. Da war er noch gar nicht am Kreuz. Aber David hatte eine Schau. Er ging über das Endliche hinweg und er hatte eine Schau in die Ewigkeit hinein. Und er sah, was da kommen wird. Er will nicht ein Opfer von Opfertieren, sondern er wird sich selber als Opferlamm geben. Und das ist das Blut, was mich reinigt. Das hat David gesehen, das hat David erkannt. Und dann steht da noch, Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen. Er ging in die Ewigkeit hinein. Er wurde entrückt in die Ewigkeit hinein. Und das gilt für uns alle. Ja, wir sollen in der Ewigkeit wandeln, schon jetzt. Also wenn das für unsere Vorväter möglich war, ist es für uns auch möglich. Es ist möglich für uns. Lass uns mal Römer 6, Vers 5 anschauen. Römer 6, Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Deshalb lebe nicht mehr ich, stimmt's? Sondern Christus lebt in mir und alles, was ich jetzt lebe, lebe ich zu seiner Verherrlichung. Also wenn ich in seinem Tod eins geworden bin, der alte Mensch, und das hat Bernd letzte Woche so super gepredigt, der alte Mensch ist tot, der lebt nicht mehr. Und der neue Mensch ist die neue Schöpfung in uns. Und diese neue Schöpfung ist ewig. Da sind wir schon, wir sind ja schon ewig. Wir gehören schon dieser neuen Schöpfung an und wir sitzen schon da oben mit ihm. Deshalb sind wir versetzt an himmlische Orte. Und deshalb können wir über dieses hinausgehen, über die Endlichkeit hinausgehen. Und wir können und wir sollen den Himmel sehen. Deshalb sagt ja auch Paulus, trachtet nicht nach dem, was hier unten ist, sondern nach dem, was da oben ist, wo Jesus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was da oben ist. Seid nicht mehr so auf dieses Ist und dieses, was um uns herum ist, fixiert. Deshalb brauchen wir gar keine Angst haben, was jetzt kommen wird. Ja, die Benzinpreise, die steigen, vielleicht kannst du bald kein Auto mehr fahren, dann die ganze Teuerung und vielleicht hast du bald kein Essen mehr. Dann fällt die Heizung aus und ist dann, kriegst du ja kaum noch Luft. Und dann sagt der Herr, trachtet nicht nach dem, was auf Erden ist, Trachtet nicht und sorge nicht um dein Leben, was morgen ist, sondern alle deine Sorgen wirf auf ihn, denn er sorgt für dich. Und da war letztes Jahr, glaube ich, ein Prophet, hat mir Mira gesagt, der in Amerika, der sagte, wir gehen in eine Zeit hinein, wo du nichts mehr kaufen noch verkaufen kannst. Das heißt, du kannst auch kein Essen mehr kaufen. Und dann stellst du aber im Glauben deinen Topf auf den Herd und guckst rein und da ist die Suppe drin, die Gott dir da reingetan hat. Und wisst ihr, ich bin so naiv, ich glaube sowas. Ich bin so naiv, ich glaube sowas. Denn er hat Vorsorge getroffen für alles. Und wenn unser Verstand auch tilt, ne, der sagt, du hast doch echt einen Knall. Ist ja egal. Aber mein Geist, der sieht schon in das Unsichtbare und sagt, es gibt nichts, was unmöglich ist für Gott. Es gibt nichts, was unmöglich ist für Gott. Und wisst ihr, das Manna, das steht in den Weisheiten, das hat so geschmeckt, wie du dir das gewünscht hast. Das hat mal nach Kuchen geschmeckt, das hat auch mal nach Hähnchen geschmeckt, so wie du dir das gewünscht hast. Es gibt nichts, was unmöglich ist für Gott. Und wenn er das Volk Israel, diese Millionen da, in der Wüste mit Manna versorgt hat, kann er seine Ekklesia hier nicht versorgen, wenn man nicht mehr kaufen noch verkaufen kann? Doch, er kann. Und er will und er wird. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir wissen. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass der Sünde nicht mehr dienen. Und jetzt dienen wir nur noch Gott. Und wir glauben seinem Wort. Und wir glauben dem, was Gott sagt. Wir dienen nicht mehr dieser Welt. Wir dienen nicht mehr der Sünde. Und was war das Erste? Jesus wurde versucht in der Wüste. Nachdem er getauft wurde, kam der Heilige Geist auf ihn und er wurde in die Wüste geführt, wo er getestet wurde, wo er geprüft wurde. Und nach 40 Tagen, der hatte weder Wasser noch sonst was, nach 40 Tagen, normalerweise, ein normaler Mensch kann das nicht aushalten, nach 40 Tagen kommt dann der Teufel und sagt, hast du nicht Hunger? Naja, so nach 40 Tagen, ne, nicht essen? Ja, wahrscheinlich schon. Und dann sagt er, dann sprich doch zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Und was sagt Jesus? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist mir gestern so richtig durch den Kopf gegangen. Weißt du, da gehst du so schnell drüber hinweg. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Es lebt nicht vom Brot allein. Also wenn überhaupt nichts mehr zu essen da ist, Jesus konnte 40 Tage lang ohne Brot leben. Weil er hat das Brot, er ist das Brot selber, ist klar. Das Wort Gottes ist in ihm, er ist das Wort. Und deshalb sagt er aber zu uns, wir leben nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus seinem Munde kommt. Und dann können wir überleben. Er ist die Kraft in uns. Er ist die Kraft in dir und in mir. Halleluja. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist und der schreit nach Brot. Aber der neue Mensch, der braucht dieses Brot nicht mehr, sondern der lebt aus dem Geist. Der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Der neue Mensch, die neue Schöpfung kann nicht mehr sündigen. Frei. Und darin sollen wir jetzt leben und das sollen wir jetzt sehen. Dass der neue Mensch, in den sind wir hineingekommen, der ist in uns hineingekommen. Und jetzt leben wir nicht mehr aus unserem Fleisch heraus, sondern aus dem Geist. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus dem Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. So werden wir auch wir ein Auferstehungsleib haben. Und das war der achte Tag, die Auferstehung. Und da hat Jesus einen neuen Leib bekommen. ein Auferstehungsleib. Das ist der achte Tag. Hm? Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal, was er aber lebt, das lebt er für Gott. Was du jetzt lebst, das lebst du für Gott. Und nicht mehr für deinen Bauch und nicht mehr für deine Seele, sondern für Gott. Halleluja. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht mehr herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeug der Ungerechtigkeit. Wisst ihr, deshalb sollen wir fasten, damit wir lernen, unseren Körper in Zucht zu halten. Jesus braucht das nicht, dass wir fasten. Und wir können auch durch Fasten nichts durchboxen. Das ist, dass wir lernen, uns zu disziplinieren und unseren Körper zu sagen, was er zu tun hat. Ja. So, ich lese gerade wieder Antonius, dieser alte Asket. Und der hat seinen Körper so in Zucht gehalten. Der hat, also zuletzt, der ist 105 Jahre alt geworden. Aber der hat alle 3 Tage nur gegessen. Nur Datteln, Wasser und etwas Brot. Der ist 105 Jahre alt geworden. Der hat die Krankheit überwunden in seiner Höhle. Der hat mit den Teufeln gekämpft. Der hat die Dämonen in die Flucht geschlagen. Der hat gefastet. Und er hat gewusst, dass das eine mächtige Waffe ist. Und dann steht dann so im Anhang, als dann mal die Dämonen um ihn herum tobten, da fing er an, lobt den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Er hat einfach einen Psalm gesungen. Er hat einen Psalm gesungen und das konnten die Dämonen nicht mehr ab und dann sind sie geflohen. Die tobten um ihn herum. Und das ist, was ich jetzt gerade lerne in den letzten Monaten. Mein Körper wird angegriffen und ich fange an zu singen. Und wenn ich es vergesse und wieder heule, dann kommt Bernd und sagt, sing dein Lied. Er trainiert uns zum Regieren. Ganz zum Schluss, Antonius hat solche Kämpfe geführt, dass er so gesalbt war, dass die von überall kamen. Selbst der aus Konstantinopel, Konstanz hieß er, Konstantin, hat ihn gerufen, aber er ist nicht hingegangen. Er hat ihn gerufen. So, man hat von ihm gehört. Er war in der Wüste, aber man hat auf der Erde von ihm gehört. Da ist einer, der hat eine mächtige Salbung. Und 200 Jahre später hat sich extra so begraben lassen, dass eigentlich keiner wusste, wo er begraben ist. Und dann hat er 200 Jahre später, hat jemand gesehen, wo sein Grab ist, weil dann war auch in Konstanz, in Konstantinopel, die Prinzessin war krank und die war so besessen und keiner konnte diese Prinzessin befreien. Und dann hat ein Seher gesehen, wo das Grab, wo die Knochen vergraben ist in der Wüste. Und dann sagte, in diesen Knochen ist so eine mächtige Salbung, dass diese Dämonen fliehen. Und dann haben die wirklich diese Knochen ausgebuddelt da in der Wüste und haben das nach Konstantinopel gebracht. Und die Prinzessin war frei. Da war eine Salbung in den Knochen, weil er so gekämpft hat, 105 Jahre lang. Er hat einen Sieg errungen für die Gemeinde Jesu Christi. Er hat gegen die gestanden, die man heute Zeugen Jehovas nennt. Damals hießen sie Arianer. Da hat er einen mächtigen Kampf geführt. Gegen die, die falsche Lehre bringen, da hat er einen mächtigen Kampf gegen geführt. Und jetzt sind wir hier berufen, ihr seid dazu auserwählt, diesen Kampf aufzunehmen gegen Mächte, gegen Gewalten, gegen diese Macht der Schlangen und wie wir dieses tolle Zeugnis gehört haben, dieser Besessene konnte dem Lobpreiser nichts antun. Amen. Er konnte dem nichts antun. Mein Vater hat sowas erlebt. So, da war eine ganze Familie, die war besessen und er hat einen nach dem anderen befreit. Aber da war einer, der war so hochgradig besessen. Und der kam dann in die Versammlung, die ganze Familie war schon frei, aber er kam dann und er war so bärenstark, man konnte ihn nicht fassen, nicht halten. Und er wollte sich auf meinen Vater stürzen. Und mein Vater hat gesagt, 10 Schritte von mir bleibst du stehen im Namen Jesu. Und er erstarrte und konnte nichts tun. Und er konnte nichts tun. Der wurde dann auch frei, Halleluja. Es gibt gar nichts, was unmöglich ist für unseren Gott. Er hat den Sieg errungen. Er hat alles vollbracht. Halleluja. 2. Korinther 5, lass uns mal anschauen. 2. Korinther 5, 1 bis 6. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelt Wohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Jesus Christus ist auferstanden an diesem 8. Tag. Und dann fuhr er in den Himmel erstmal und hat da sein Leib bekommen, der übernatürlich ist. So Magdalena sah ihn zuerst und er sagte, fass mich noch nicht an. Ich muss erst in den Himmel. Und als er dann in dem Himmel war, er war ja dann wieder da bei den Jüngern. Und da sagt er sogar zum Thomas, fass mich an. Da war er in den Himmel und er hat sein Auferstehungsleib gehabt. Und mit diesem Auferstehungsleib konnte er durch verschlossene Türen gehen. Denn die in Jerusalem hatten Angst und haben sich eingeschlossen. Und Jesus war plötzlich mitten unter ihnen. Und danach sehen wir uns, oder? Wenn wir wirklich mit ihm gestorben und begraben sind, dann werden wir mit ihm auch auferstehen. Und wir werden diesen Leib bekommen. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Tun wir, ne? Sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Aber wir sollen dahin kommen, dass wir auch der Glaube sieht. Versteht ihr? Und da sollen wir hinkommen, dass wir anfangen, in das Unsichtbare zu sehen. Und das soll uns realer werden als diese sichtbare Welt. Er will uns trainieren, dass unsere Augen des Herzens jetzt anfangen, mehr zu sehen. Dass wir nicht mehr auf dieses Sichtbare konzentriert sind. So, und 1. Korinther 15, das hatten wir schon, oder? Ja, das hatten wir schon. Nee, 1. Korinther 15, Vers 52. 1. 15, Vers 52, da steht, Mama von 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Wir werden alle verwandelt werden. Also selbst die Entschlafenen, die werden verwandelt werden bei der Auferstehung und die nicht entschlafen sind, werden auch verwandelt in einem Nu. Wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Wenn Jesus kommt, und das ist diese auch Sammlung. wo Jesus kommt und sie sammeln wird von allen Himmelsrichtungen. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wow, was habe ich eine Sehnsucht danach. Hökarabaharaga. Herr, hoffentlich bald. Ha. Es wird gesät in Unehre und es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Ja, der geistliche Leib wird auferweckt. Die neue Schöpfung. Und es gibt einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Der erste Adam hat dieses Herrlichkeitskleid abgegeben. Er war schon in dieser Unverweslichkeit, er war schon mit Gott so verbunden. Und durch dieses Essen dieser Frucht hat er dieses Kleid verloren. Und die Verbindung zu Gott wurde abgeschnitten. Und dafür ist Jesus, der zweite Adam, gekommen, um das wiederherzustellen. Um das wiederherzustellen. Um uns auch wieder zu bekleiden mit diesem Kleid der Herrlichkeit. Mit dieser Unverweslichkeit. Uns das zu schenken, was Gott von Anfang an geplant und gedacht hat. Er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, sogar unverweslich, das war sein Plan. Und durch den Neid des Teufels ist die Sünde und der Tod in die Welt gekommen. Und dadurch sind wir krank und schwach. Und dadurch haben wir die Herrlichkeit verloren. Und jetzt ist es an uns, das wieder anzunehmen. Und dafür kreuzigen wir unseren Leib, oder? Und legen unser Leib als Ganzopfer auf den Altar und sagen, lass es brennen. Lass es brennen. Alles Fleisch, alles Irdische, Dämonische, Seelische, lass es brennen. Lass es brennen. Denn da ist etwas, was Gott uns geschenkt hat. Aber nicht der Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der aus dem Himmel. Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Und das ist unser Endstadium. Das ist unser Endstadium. Wir werden das Himmlische tragen. Und das ist ewig. Das Himmlische ist ewig. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Sieh, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt in einem Augenblick. Wir werden alle verwandelt in einem Augenblick. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, verweslich, und wir werden verwandelt werden. Und dann steht in 54, wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod ist der letzte Feind. Und der wird verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Deshalb sagt Bernd, nicht die Sünde, wir können nicht wegen der Sünde aus der Gnade fallen, sondern durch das Gesetz. Ja? Durch das Gesetz. Wenn wir versuchen, das Gesetz zu halten, brauchen wir keine Gnade mehr. Dann sind wir außer Gnade gefallen. So, und das ist, was wir wollen. Wir wollen der Sünde gestorben sein. Jetzt hat die Sünde überhaupt keine Kraft mehr in meinem Leben. Amen. Hat gar keine Kraft mehr, denn der neue Mensch ist ja schon in mir. Der neue Mensch, der lebt jetzt. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, unserem Herrn. Woo! Halleluja! Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Amen. Was für ein Wort. Puh. Zunehmen in der Kraft Gottes, in der Stärke Gottes. Die Zeit wird nicht mehr sein, wir gehen in die Ewigkeit. Da hat die Zeit. Deshalb konnte Hiob und Henoch, die konnten schon, weil da gab es keine Zeit, die konnten schon sehen, was Jesus tut. Die Zeit war nicht da. Und konnte sehen, dieses Erlösungswerk. Ja? Die Zeit in der Ewigkeit ist keine Zeit. Da ist die Ewigkeit. Wer den Heiligen Geist hat, lebt schon jetzt in der Unendlichkeit. Das ist das Geheimnis, der Heilige Geist. Der Heilige Geist bringt uns in die Unendlichkeit. Ich liebe diesen Heiligen Geist. Puh. Und ich brauche diesen Heiligen Geist. Und der führt mich in alle Wahrheit. Und der gibt mir die Kraft zu überwinden. Er ist in mir. Und Jesus sagt, ich muss gehen, damit ich euch den Beistand, den Tröster geben können. Der Heilige Geist, der jetzt uns näher ist als Jesus. Er ist in uns, er wohnt in uns. Und das ist sein Tempel ist unser Leib. Unser Leib ist die Behausung des Heiligen Geistes. Wie wichtig ist es, dem Heiligen Geist als Parakleton zu haben, als der, der uns führt, der uns wirklich vertritt, auch vor dem Vater. Der leitet uns, der führt uns. Der Neuanfang, ein neues Äon, wird in die Ruhe Gottes eingehen. Lass uns zum Schluss nochmal Hebräer aufschlagen. Da wird das nochmal so wunderschön erklärt, Hebräer 4. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit Glauben verbunden wurde. Ja, deshalb ist der Glaube so wichtig. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen, doch waren die Werke seiner Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen, da nun dieses Vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen und die, welche zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er noch nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach noch ein anderer Tag von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von den Werken, gleich wie Gott von seinen Werken ruhte. So sollen wir eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Amen. Also da ist eine Ruhe vorhanden und davon spricht der achte Tag. Da sind wir dann eingegangen in seine Ruhe, ein Neuanfang in ihm. Und jetzt lese ich noch was, auch von Jonathan Kahn. Yom Rishon, der Tag der Auferstehung war am Sonntag. Warum glaubst du, dass Offenbarwerden der Auferstehung habe am Sonntag stattgefunden? Weil Sonntag der Tag war, erklärte er, an dem alles begann. Sonntag ist der Tag, als das Universum begann, der Schöpfungstag. Eigentlich der erste Tag der Woche. Da ist Jesus auferstanden. Er hieß nicht Sonntag, trotzdem war es Sonntag. Jeder Sonntag ist ein Gedenken an den Anfang, an den die Schöpfung des Universums. Dann hat das Offenbarwerden der Auferstehung aber am Sonntag stattgefunden, weil Sonntag ist der Tag des Anfangs, der erste Tag der Woche. Und jeder, der ihn annimmt, bekommt einen Anfang für sein Leben. Und warum noch am Sonntag, fragt er? Weil der Sonntag nach dem Schabbat kommt. Und der Schabbat ist der letzte Tag, der Tag des Endes. Das Offenbarwerden der Auferstehung geschah also am Sonntag, weil es die Kraft ist, die es nach dem Ende gibt. Es ist das, was nach dem Ende des Messias am Kreuz geschah. Mel Gibson macht einen Film, was danach geschah, als er in die Hölle fuhr und als er auferstanden ist. Was er da bewirkt hat. Darauf freue ich mich schon. Nächstes Jahr kommt er raus. Und es ist das, was nach dem Ende des alten Menschen geschieht. Daher ist für alle diejenigen, die ihr Ende erreichen, für alle, die ihr Leben im Ende des Messias enden lassen, die Auferstehung, der Beginn, der nach dem Ende kommt. Warum Sonntag? Weil man am Sonntag den kosmischen Anfangs bedenkt. Also der hat da alles geschaffen. Den ganzen Kosmos wurde an einem Sonntag, am ersten Tag der Woche geschaffen. Anfangs gedenkt und die Auferstehung ist der kosmische Neubeginn. Da hat er uns einen neuen Menschen geschaffen. Da hat er uns wieder versöhnt mit dem Vater. Da hat er uns wieder zurechtgebracht mit ihm. Da ist etwas passiert, was alles übersteigt. Er hat uns dieses Herrlichkeitskleid wieder offenbar gemacht, dass wir überkleidet werden in die Unendlichkeit. Wow! Am Sonntag beginnt die Schöpfung und die Auferstehung ist der Beginn der neuen Schöpfung, der Erstlingsfrüchte. Jesus war die Erstlingsfrucht und wir sind seine Erstlingsfrüchte, die wir ihn angenommen haben. Die ersten waren die Jünger. Und jeder, der da hineingeht, wird selbst eine neue Schöpfung. Alles wird neu für ihn. Und zum Schluss, warum Sonntag, fragte er, weil in der Schrift der Sonntag nicht Sonntag heißt, sondern Yom Rishon. Und Yom Rishon bedeutet Tag 1, Neuanfang, Tag 1. Warum? Weil es der Tag 1 keinen anderen Tag, vor dem Tag 1 keinen anderen Tag gegeben hat. Alle, die die Auferstehung empfangen, erhalten Tag 1, eine neue Schöpfung. Weil er vor Tag 1 keinen anderen Tag gegeben hat, alle, die die Auferstehung empfangen, erhalten eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und in der Kraft des ersten Tages wird alles Alte weggewischt. Denn vor Tag 1 gibt es nichts, keine Sünde, keine Schuld, keine Scham, kein Versagen. So wird also alles neu. Der alte Mensch braucht nie wieder zurückschauen. Alles ist ausgelöscht, alles ist neu. Lerne das Geheimnis des Lebens in der Kraft von Yom Rishon kennen. Und alles wird neu und jeder Tag wird zum Tag 1, zum Neuanfang. Amen. Amen. Dank, ja.
Der Heilige Geist kam am 50. Tag nach der Auferstehung Jesu. Das waren 7 Wochen. Eine Woche hat 7 Tage. 7 mal 7, 49 Tage. Ja. Und der Heilige Geist kam am 50. Tag. Und der 50. Tag ist wieder der erste Tag der neuen Woche. Und der Heilige Geist ist der Neuanfang. Ja, mit dem sind wir zusammen. In ihm, im Heiligen Geist, ist die Sabbatruhe. Amen.
Wir danken dir, Herr, dass du das geschaffen hast für uns, Herr. Danke, dass wir mit dir immer wieder einen Neuanfang erleben dürfen, Herr. Und dass wir eine neue Schöpfung sind. Und danke für die Ausgießung deines Geistes. Und du hast versprochen, noch einmal willst du deinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und wir sehen uns nach diesem Neuanfang und nach, wir brauchen eine neue Ausgießung deines Geistes. Und wir strecken uns danach aus, Herr. Wir brauchen eine neue Ausgießung deines Geistes, Herr. Deine Gemeinde braucht eine neue Ausgießung. Und danke für den Neuanfang in dir, eine neue Schöpfung. Amen.